In unserer letzten Hunde-Podcast-Folge habe ich ja was vom Weltrekord erzählt, wenn du dich erinnerst, zu der Mantrailing-Sache. Und ich habe es nochmal recherchiert. Ich habe es euch auch in die Shownotes geschmissen. Da findet ihr nochmal diesen Versuchsaufbau. Und es war keine Waffe. Es war kein Patronendings, was abgefeuert wurde durch die Waffe, sondern es war ein komplett verbranntes Taschentuch. Also Taschentuch wurde angefasst. Und komplett verbrannt und das diente als Geruchsträger. Das wollte ich ja noch nachreichen. Ja.
Wow.
Was nicht weniger unspektakulär ist.
Also Entschuldigung, aber das macht's ja nur verrückter.
Ja, weil wahrscheinlich Fett dann das überlebt. Also weißt du, oder ich weiß es nicht genau. Es ist dann das Fett, was überlebt als Geruchsdings.
Also du konntest nicht immer eine Erklärung liefern und dann die nächste Annahme aufmachen.
Auch das!
Ja, das müssen wir jetzt ja auch wieder klären. Der nächsten Hunde-Podcast.
Aber wir starten erstmal in diese Hunde-Folge, würde ich sagen.
Voll gerne. Jemand sagt laut und bestimmt, setz dich. In welche Stimmung würde dich diese Aufforderung bringen? Wie würdest du reagieren und was würdest du darüber denken? Jetzt stell dir vor, dieselbe Person fragt dich freundlich, kannst du dich bitte hinsetzen? Plötzlich fühlt sich die Situation ganz anders an von huch, geht's noch zu, ja gern. Man fühlt sich eingeladen, anstatt unter Druck setzt.
Genau diesen Unterschied gibt es eben auch im Hundetraining. Während viele Menschen ihren Hunden Kommandos geben, bietet die Arbeit mit Signalen eine ganz andere Möglichkeit der Kommunikation. Eine, die auf Freiwilligkeit, Motivation und echtem Verständnis basiert. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Kommando und einem Signal?
Das schauen wir uns jetzt an.
Verklickern. Der Podcast über positives Training mit Pferd und Hund. Lass dich inspirieren von der Welt des positiven Trainings und entdecke Blickwinkel, die dir neue Wege eröffnen. Katharina Deisenberger und Nadine Keune beleuchten positive Alternativen für dein Training, enttarnen Stolperfallen und laden dich ein zu spannenden Selbstexperimenten.
Natürlich ist es immer eine Frage der Definition eines Begriffs. Nur weil ich jetzt von einem Kommando spreche, heißt es ja noch lange nicht, dass ich ein Drill Instructor für meinen Hund bin. Ach, wie süß.
Eine Spinne?
Nee, eine kleine Kohlmeise. Die saß jetzt hier direkt am Dings und hat hier reingeguckt, so an der Seite.
Süß. Hä, warum frage ich bitte, wenn du sagst, war süß, ob du
ich
eine Spinne fickst?
Ich
also
Spinne?
Geht's nur.
Ein ja. Ekliger Grashüpfer.
Okay.
Also nur, weil ich von einem Kommando spreche, heißt es ja noch lange nicht, dass ich für meinen Hund ein Drill Instructor bin. Und genauso wenig heißt es aber auch, wenn ich von Signalen spreche, dass ich über die positive Verstärkung arbeite. Wir haben letzten Freitag ja schon mal in unserer Pferdefolge besprochen, dass Begriffe von jedem Menschen ein wenig anders verwendet und definiert werden. Und am Ende sind es ja doch nur Worte.
Wirklich wichtig ist, wie wir handeln und wie wir unseren Hund trainieren. Wie wir es am Ende nennen, spielt eine untergeordnete Rolle. Wir verwenden heute in unserer Folge das Wort Kommando, wie auch den Begriff Signal als Synonym für gewisse Haltungen und Einstellungen im Hundetraining. Ein Kommando ist ein Signal, das von einem Tier oder einer Person eine bestimmte Handlung oder Reaktion fordert. Ein Kommando kann ein Wort, eine Geste oder ein anderer Reiz sein, der das gewünschte Verhalten auslöst.
Typische Merkmale eines Kommandos sind dabei also, dass es sehr kurz ist, sehr prägnant und eine Verneinung oder Diskussion des Gegenübers nicht erwünscht oder auch nicht geduldet ist. Ein Nicht-Ausführen dieses Kommandos hat dann meistens auch eine Bestrafung zur Folge. Ich höre den Begriff des Kommandos im Zusammenhang des Hundetrainings ziemlich häufig und stoße mich da immer so ein bisschen dran. Also wie gesagt, ob man das Mindset eines Kommandos dann tatsächlich hat oder einfach noch nie darüber nachgedacht hat, positiv trainiert und einfach diesen Begriff verwendet, ist natürlich jetzt die große Frage. Aber Worte machen ja was mit uns. Das heißt, sie verändern unser Denken und somit auch unser Handeln. Und dann ist es natürlich häufig so, dass wir unseren Hund mit dem Mindset eines Kommandos trainieren, mit eben genau den Erwartungen an unseren Hund, den dieser Begriff Kommando eben dann irgendwie mit sich bringt.
Ein Signal ist eine Info, die unser Hund kriegt, die ihn motiviert, freiwillig mitzumachen. Eigentlich wie eine Einladung. Statt Druck aufzubauen, schaffen wir eine Möglichkeit zur Zusammenarbeit. Das heißt aber nicht, dass der Hund dann unzuverlässig wird. Ganz im Gegenteil. Der Trick ist, ihm die Chance zu geben, aktiv mit uns zu kommunizieren. Wenn wir ein Signal geben, machen wir dem Hund ein Angebot. Haben wir das vorher gut trainiert und für ihn lohnenswert gestaltet, wird er gar nicht lang überlegen, er macht's einfach. Weil Signale sind im Grunde nichts anderes als verknüpfte Reize. Ein bestimmtes Wort oder Zeichen ist mit einem Verhalten und einer Konsequenz verbunden. Je klarer und konsequenter wir diese Verbindung aufbauen und je attraktiver wir das gewünschte Verhalten gestalten, desto zuverlässiger wird unser Hund darauf reagieren. Nicht, weil er muss, sondern weil er es will.
Genau, spreche ich also von Signalen, empfinde ich mich als Mensch eher in der Bringschuld. Ich muss es also schaffen, meinem Hund das gewünschte Verhalten schmackhaft und logisch zu machen. Das ist ein ganz anderes Mindset, als wenn ich kompromisslos erwartet, dass mein Hund Verhalten XY ausführt. Also in diesem Fall nehme ich mich aus der Verantwortung komplett raus, bin schnell bei Sätzen wie, der hört nur, wenn der will oder da muss man mal laut werden, dann klappt das eben auch.
Unser Mindset beeinflusst nicht nur den Trainingserfolg, sondern auch unsere Beziehung zum Hund und unser eigenes Wohlbefinden. Je nachdem, ob wir mit einer positiven, offenen Einstellung oder mit Frustration und Druck trainieren, verändert sich unsere Wahrnehmung, unsere Emotionen und letztendlich auch das Verhalten unseres Hundes. Die Auswirkungen von einem positiven Mindset im Hundetraining sind zum Beispiel mehr Geduld und Verständnis. Wenn wir mit einer lernfreundlichen Haltung trainieren, im Prinzip ein Fehler ist okay, weil Lernen ist ein Prozess, bleiben wir ruhiger und gelassener. Ein Fehler ist eine Information, die wir in unserem Trainingsplan notieren und dann eine passende Lösung finden. Wir sehen Schwierigkeiten als Herausforderung und nicht als persönliche Niederlage, als persönlichen Angriff oder weil der Hund uns was mit Fleiß do hat.
Wir haben auf jeden Fall eine stärkere Bindung und eine bessere Kommunikation zu unserem Hund, denn mit einem kooperativen Mindset, also wir arbeiten zusammen, nicht gegeneinander, bauen wir natürlich viel mehr Vertrauen auf. Unser Hund fühlt sich sicher und verstanden, weil wir ihn nicht für Fehler bestrafen, sondern ihm helfen, Lösungen zu finden.
Dadurch haben wir weniger Stress und mehr Freude im gemeinsamen Training, weil wer mit einer positiven Einstellung trainiert, geht mit weniger Druck an die Sache dran und erlebt so natürlich viel mehr Erfolgsmomente. Stresshormone wie Cortisol sinken und positive Emotionen erleichtern unserem Hund und uns das Lernen.
Wir haben einen besseren Fokus auf Fortschritte statt auf Fehler. Der Lern- statt Perfektionsgedanke hilft uns, kleine Fortschritte wertzuschätzen. Anstatt uns auf das zu konzentrieren, was noch nicht klappt, sehen wir das, was bereits funktioniert und das hält wiederum unsere Motivation hoch.
Und was passiert jetzt, wenn wir mit einem negativen Mindset trainieren? Wir sind ungeduldiger und dadurch natürlich frustrierter, was sich auch auf unseren Hund übertragt. Wir nehmen Fehler persönlich und reagieren strenger oder unbewusst auch ungerecht. Unser Hund lernt langsamer oder zeigt Meideverhalten, weil Training mit Druck unangenehm für ihn wird. Man sieht es manchmal beim Rückruf, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gesehen hast, dass die Hunde beim Rückruf, die laufen zuerst los und je näher die zum Menschen kommen, desto langsamer werden die. Und dann reagiert natürlich der Mensch drauf, er will ja, dass der zügig kommt und so, ja. Und dadurch verschärft man diese Situation nur zusätzlich und nicht oft passiert es ja dann sogar, dass der Hund kommt und Beschwichtigungsverhalten zeugt.
Oder nochmal pinkelt irgendwo.
Oder er pinkelt nochmal irgendwo oder er schnuppert dann und dann sagt man, er spinnt ja wohl, was ist mit dem nicht in Ordnung? Und das macht dann, dass die Freude am gemeinsamen Lernen verloren geht, was langfristiger unsere Beziehung belastet.
Ein positives Mindset macht uns zu besseren Trainern für unseren Hund, sorgt für eine harmonischere Mensch-Hund-Beziehung und schafft eine entspannte Lernatmosphäre. Und genau das erreichen wir viel leichter, wenn wir andere Begriffe verwenden und eben nicht von Kommando, sondern von Signalen sprechen. Einfach, weil Begriffe unser Mindset verändern. Ich habe mir mal ein paar Worte aufgeschrieben, die ich dir gleich in möglichst selber Tonlage vorlese. Und du sagst mir mal das allererste Wort, was dir so ganz spontan in deinen Kopf kommt. Ihr könnt natürlich zu Hause oder wo ihr jetzt unseren Podcast gerade hört, gerne auch mitmachen. Bist bereit?
Warte, ja, also okay, ja.
Hast verstanden, wie ich meine?
Also ich
reagiere jetzt einfach drauf. Also das allererste Wort, deine allererste Assoziation sagst du mir gleich.
Okay.
Okay. Fußhupe.
Ein Terrier? Oh Gott. Nein, das kann man so nicht sagen.
Du hast, das ist deine Assoziation. Kleiner Hund.
Naja, auch ein Terrier.
Hast du die Situation jetzt gerettet? Natürlich. Polizei.
Ich war's nicht.
Bullen.
Unangenehm.
Leckerschen.
Sehr gut.
Belohnungsfutter.
Nur besser.
Bestechungsfutter.
Unverschämt.
Training.
Spaß.
Und letztes Wort, Drill.
Schäferhunde.
Schäferhunde. Aber es ist krass, oder? Ich finde es krass. Ich habe das mit meiner Familie mal gemacht. Jeder durfte sich fünf Wortgruppen aussuchen. Und am Ende ist es alles das Gleiche irgendwie. Es geht ja in die gleiche Kerbe, aber es ruft andere Assoziationen hervor und macht auch ein anderes Gefühl sofort, oder? Also Fußhupe und kleiner Hund. Fußhupe ist einfach super abwertend. Und dann hast du so einen kleinen, unerzogenen Kläffer vor Augen. Also so geht's mir zumindest, wenn ich jetzt an Fußhupe denke. Ja. Und es ist eigentlich total gemein, weil wir dem Hund mit seinen ganzen Hintergründen und warum der sich so verhält, ja gar nicht gerecht werden. Wobei jetzt kleiner Hund zum Beispiel, denke ich an irgendwas Kleines, Wuscheliges, Weißes, Niedliches, was sich nett verhält und süß Leckerlis frisst.
Ja.
Und das ist eben genau das, was ich so spannend finde. Wenn wir Kommando hören, haben wir ja einfach eine Assoziation. Und es macht was mit uns, anders als wenn ich sage Signal. Geht dir das auch so?
Ja, also wo du das jetzt gefragt hast mit Belohnungsfutter und mit dem Bestechung, also ich habe mich, wo du das mit der Bestechung gesagt hast, ich habe mich sofort persönlich angegriffen gefühlt.
Ja? Echt?
Ja, voll, weil ich mir gedacht habe, was sagt denn der Bestechung? Kennt sich halt nicht aus. Was ist mit dem?
Ja. So. Ja, aber das sind so Erfahrungen, ne? Die man so, es ist so ein Wunderpunkt wahrscheinlich, weil man ganz oft jetzt gerade am Beispiel Bestechungsfutter ja doch sich rechtfertigen muss dafür. Ja. Also so geht es mir zumindest.
Ja, also
das geht mir nämlich auch so.
Drum, also das ist jetzt gar nicht, wenn jemand mir eine konstruktive Frage stellt, dass es so ist, ja, aber ist das dann Bestechung? Also darum geht es ja gar nicht, sondern ihr redet eher von demjenigen, der sagt, ja, der muss den ja bestechen, weil sonst macht der gar nichts.
Ja.
So.
Dann geht es dir bestimmt auch so, wenn Leute, also mir geht das ganz häufig so, meine Kinder gucken mich schon immer an und lächeln, wenn die diesen Satz von anderen Leuten hören. Wenn Leute mir entgegenkommen und es ist zum Beispiel ein enger Weg oder so oder eine unübersichtliche Situation, dann nehme ich Cleo rüber und lasse die erstmal sitzen und belohne die dafür.
Ja.
Und wenn die dann vorbeilaufen, höre ich ganz häufig den Satz, das klappt aber nur mit Leckerlis, oder?
Mhm.
Ist das so diese Kerbe?
Na, ja. Das ist mir wurscht.
Ja?
Sag dann immer, ja, uns langt meistens gar nicht.
Du bist dann eher frech sozusagen.
Ja, nein, also na, also bei sowas, die meisten meinen, weißt du was, und das ist auch wieder was, die meisten meinen das ja gar nicht so.
Nee, genau.
Sondern das ist ja was Freundliches, aber dadurch, dass wir ja immer uns rechtfertigen müssen über dieses Füttern, schlagt es ja genau in diese Kerbe.
Genau.
Und da nehme ich mir dann immer zurück, wo immer denkt, na, der meint das ja gar nicht so, für den heißt das ja gar nicht das Gleiche.
Genau, das ist richtig. Er meint das nicht böse. Es ist auch ein Stück weit Kommunikation so. Für denjenigen.
Ja, total. Und wenn wir zum Beispiel am Berg oben sind und einer sagt, ja, da hätte ich mich aber auch hinsetzen, wenn ich da jetzt mehr einen Keks kriege.
Ja.
Und dann sag ich,
exakt.
So. Und dann sag ich, ja, weißt du was? Also du kannst gerne, wir haben ganz viele dabei, aber der schmeckt dir wahrscheinlich nicht. Oder ich sag dann sowas wie, lieber isst er meinen Keks, bevor er euch die Brotzeit wegmampft.
Oh, sehr gut.
Also sehr irgend sowas, gut. Aber das ist ja nicht, das höre ja ich nur auf dem Ohr, weil ich mich ganz oft eben darüber rechtfertigen muss.
Ja, genau. Und weil es das Training ein Stück weit in Frage stellt und das ist so ein Wunderpunkt irgendwie, ne? Oder? Zumindest geht es mir so.
Ja, aber was echt spannend ist, weil du vorhin gesagt hast, mit dem Drill und ich sag Schäferhund, das ist mein Magic Moment, Hind.
Oh, dann passt das super.
Es ist echt, ja, und ihr, also ich habe mir zuerst gedacht, Nadine, krasse Überleitung. Aber es ist wirklich so.
Nee, es war tatsächlich nur Zufall.
Mein Magic Moment hat damit zu tun, zwei Klischees sind einfach aufeinander geprallt. Der Lenzi und ihr habt meinen Futterbeutel dabei gehabt und unser Spieli und der Lenzi schnurchtelt halt da an unserem täglichen Gassi-Rundweg und der Lenzi ist halt so 10, 15, ja 20 Meter ist er voraus und dann trifft sich's genau auf, also es ist eine Kurve, die ist nicht gut einsehbar, der Lenzi steht da und ihm gegenüber auf einen Schlag zwei Malis. So, und dann war das auf einen Schlag so eine Situation, kennst du es, wenn eine Situation so aufgeladen ist?
Ja.
So dadurch, dass es so ein Schreckmoment war, irgendwie so, hä? Und alle stehen ja da, ist es kurz versteinert. Ich rufe halt von weiter weg und mir dachte, wenn jetzt der Lenzi losläuft, was ist, wenn die dem dann hinterherlaufen? Ja. Und also es war kurz so ein Schock. Und dann habe ich aber die Leute gesehen, wo diese Hunde dazukehren. Und wir waren wirklich genau so weit weg von unseren Hunden. Wirklich, es hätte man es gespiegelt. Mhm. Und gleichzeitig rufen wir, so, und ich, der Wattebausch, der personifizierte Wattebausch, Lenzi, ja, wo ist er denn? Das hat irgendwie so locker leicht irgendwie auflösen wollen. Und im Gegenzug, und es war wirklich, es ist das Klischee, ernsthaft, jeder Labrador, der ihm irgendwie dauernd die Sapper schon runterhängt, weil er weiß, es kommt jetzt gleich der nächste Keks, fliegt, egal was passiert so. Und dem gegenüber diese zwei Malis und der Mann und die Frau, wo dazu kam, und das war ein, ich bin gleich selber erschrocken. So.
Gleich die Kekse so hinter dich geworfen.
Ja, ja, genau. Keksbeutel verschüttet. Nein, also so schlimm war es nicht. Aber ich habe gedacht, huch, gell. Die Hunde sind zu ihm, der Lenzi ist zu mir. Und wir sind dann weiter. Und ich habe gemerkt, okay, der hat die Haare aufgestellt gehabt. Also es war wirklich so richtig
aufregend.
Aufgeladene Situation, ja. Genau. Und dann bin ich mit dem Lenz so ein bisschen in die Wiese rein und habe gedacht, naja, ich lasse die jetzt einfach vorgehen, weil ich tue mir leichter mit Abstand halten, wie auch immer. Hab dann, damit der Lenzi so ein bisschen runterkommt von dieser Situation, also wir sind bestimmt 30, 40 Meter in diese Wiese rein, hab dem da dann seine Kekse hingestreut. Er hat von der Weiten dann gesehen, dass die Leute vorbei sind und er hat sich dann ziemlich gleich abgeschüttelt und dann war die Situation für ihn eigentlich geklärt, so. Und er ist wieder locker flockig. Wir sind denen dann hinterher in einem wirklich weit, weit, weitem Abstand. Und der Magic Moment war, der Lenzi hat diese Situation viel schneller weggesteckt oder hat es viel schneller irgendwie hinter sich lassen können. Und wo mir denen Leute hinterhergegangen sind, obwohl dieser Abstand immer noch so groß war, haben wir immer wieder gehört. Kst, scht, hö, na, so. Und dann haben die halt immer, also diese Hunde waren halt in diesem Radius um sie rum und sobald halt ein Hund irgendwie sich zu weit noch rechts, links oder vor, zurück, ich weiß nicht, was deren Kriterien waren, die sind halt dann eben korrigiert worden dafür, dass sie was gemacht haben, was nicht in Ordnung war oder in deren Augen oder naja, wie auch immer. Mir ist dann bewusst worden, was es macht, wenn ein Signal gegeben wird und es was Positives auslöst. Ja. Oder eben ein Befehl, ein Kommando, das was ist, wo man sagt, zack, zack. Und das ist jetzt so. Und es wird auch immer ja dann, also in diesem Fall gegeben, als Reaktion auf unerwünschtes Verhalten. Mhm. Und dass dadurch diese ja sowieso schon aufgeladene Situation viel spanniger erlebt wird, als sie ja dann eigentlich ist. Und obwohl die Situation ja dann schon bestimmt 2-3 Minuten rum war, für einen Lenz, wir sind denen ja bestimmt einen Kilometer hinterhergegangen dann zurück an diesem Ding entlang. Da haben wir gedacht, boah, irgendwie, ja, weiß ich nicht. Und ich habe wirklich, wirklich Abstand gehalten. Also es wäre okay gewesen. So.
Man macht sozusagen diese Situation noch ein Stück weit angespannter, wie du es gesagt hast. Und was ich immer noch finde, ist, dass du große Gefahr läufst, dass es so eine Initialzündung ist für noch blöderes Verhalten plötzlich, ne?
Genau, also zum Beispiel, ich habe mir halt gedacht, naja, die stehen sich da jetzt gegenüber im Abstand von einigen Meter. Was passiert, wenn jetzt da noch zusätzlich irgendwie so Härte reinkommt? Ja. Also so war es ja dann mit diesem, dass alle einmal irgendwie so ein alle hat es einmal gerissen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, also es hätte jetzt auch genauso gut sein können, dass durch dieses Schreien oder was auch immer, dass das dem den Anstoß gibt, dass was eskaliert.
Ja.
So.
Ja.
Also alles Interpretation, alles irgendwie Vermutung und mir hat es halt einfach diesen Eindruck bestärkt dadurch, dass für den Lenz ist dann auf einmal, es war okay, die Situation war gegessen, alles in Ordnung. Ich kenne natürlich die Geschichte von den Hunden, es kann ja auch gut sein, dass die super reaktiv oder wirklich ein Problem mit Artgenossen haben. Gut, dann wären die natürlich auch nicht frei und unübersichtlich irgendwie umeinander gewesen, aber weiß ich nicht. Und wenn ich dann immer Angst gehabt hätte, der Hund, die richten sich doch nochmal um zu uns oder man hätte irgendwie Angst, die laufen weg, dann hätte ich es vielleicht auch noch anders gemanagt, indem ich sage, okay, ich hänge den jetzt an die Leine und dann geht man halt entspannt und muss aber halt nicht immer wieder
so ein Abbruchsignal dann geben.
Ja, einfach wieder diese Spannung aufrechterhalten, sondern dass ich halt einfach sage, so, der wird jetzt umgehängt. Brauchen wir jetzt doch keine Gedanken machen, dann laufen wir halt hier und wenn ich merke, der Hund entspannt sich, dann ist es gut. Aber dadurch, dass man ja immer wieder mit kst, kst, immer wieder da drauf geht, ich stich ja jedes Mal wieder nein.
Genau. Und man hätte ja zum Beispiel auch eine Alternative geben können, zum Beispiel einfach Futter nach vorne werfen oder sowas. Wäre auch noch gegangen, ne? Dass man sagt, nach alles, was nach vorne ist, ist ja eine gute Idee.
Genau, also ich weiß es ja nicht. Es kann ja auch sein, dass der Hund, der kann in Anspannung nichts essen. Es kann ja Gott sei, er darf nichts essen. Es kann ja sein, dass tausend Gründe, wie auch immer. Aber ich habe mir gedacht, warum hilft man denn jetzt nicht diesen Hunden diese Anspannung? Also warum sticht man die denn jetzt immer wieder um?
Ja, oder findet ein Management, wie du sagst, mit der Leine, dass einfach dieses unerwünschte Verhalten gar nicht möglich ist zu zeigen?
Genau, und das assoziiert natürlich, also es ist wirklich eine Assoziation in meiner Welt, natürlich durch Lernerfahrungen und immer wieder die gleichen Debatten und Diskussionen mit immer wieder die gleichen Klischees zu führen, wo ich mir auch gedacht habe, also in meiner Welt, das spricht nicht für alle und man kann nicht immer alle über einen Kamm scheren, aber so, was jetzt meine Erfahrungen sind, ist es ja doch so, dass gerade aus dieser Reihe Strenge mit Härte verwechselt wird und dort ja durchaus mal bewusst das Wort Befehl oder Kommando nutzt, einfach um dieses unumgänglich, was ich sage, ist gesetzt und das wird nicht diskutiert so. Dass aber ich mit meinem Signal ja auch nicht diskutiere, weil wir nicht diskutieren müssen, weil mein Hund es gerne
tut. Richtig. Und zuverlässig.
Zuverlässig, so. Und das kommt dir aber doch gar nicht an.
Und jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich hatte nämlich letztens, das war jetzt am Montag beim Junghundkurs. Da kam eine Frau, mit der ich jetzt schon zwei Kurse gemacht habe und auch einige Einzeltermine schon zum Thema, also die ganz, ganz viele Baustellen, aber eine ganz signifikante ist eben diese Begegnungsproblematik mit allem eigentlich, mit Hunden, auch wenn die Pferde hier bei uns laufen, schwierig und ja, also eine unfassbare Überforderung, auch in einen Terrier, der einfach auch super hoch in der Erregungslage steht, nicht gut genug ausgelastet ist und kommt halt viel dazu einfach, was das so ein bisschen begünstigt. Und da war eben das Thema, dass sie parallel noch auf einen Hundeplatz fährt und die natürlich komplett anders arbeiten. Ich hatte dazu schon mal einen Magic Moment, allerdings einen anderen, aber dieselbe Situation. Und sie hat halt wieder gesagt, beziehungsweise sie kam rein, Calypso ist gelaufen und der Hund ist eskaliert an der Leine. Und da war eben wieder dieses, nein, stopp, und mit der Leine geruckt. Und da hatten wir uns dann ganz gezielt auch nochmal darüber unterhalten, dass das eben keinen Erfolg bringen wird, weil, und das ist jetzt der Punkt, wo ich einhake bei dir mit den Mallis, mit diesem ständig wieder und Abbruchsignal, dass wenn es funktionieren würde, so zu arbeiten, dass Zuverlässigkeit besteht, wenn ich eben nicht 20 Zentimeter neben dem Hund stehen kann, weil dann weiß er, dass er einen auf den Deckel bekommen würde, weil ich nah genug dran bin. Aber wenn ich jetzt eben weit genug weg bin oder die Leine zu lang ist oder was auch immer und ich diesen Druck nicht aufrechterhalten kann oder nicht auslösen kann, dann funktioniert es meistens nicht. Und in dem Moment, wo ich sage, das hat jetzt, weiß ich nicht, ein halbes Jahr lang, muss ich immer wieder dann kann man diese Trainingstechnik als funktioniert nicht abhaken. Weil wenn es funktionieren würde, dann müsste ich nicht ein halbes Jahr oder 5 Jahre oder wie lange manche ihr ganz aufs Hundeleben lang den Hund sanktionieren und mit Abbruchssignalen belegen, weil dann bräuchte ich das an sich nicht. Weißt du, also es ist ja immer mein Ziel, dass was funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann muss ich mir eine andere Idee überlegen oder Rat einholen.
Ja, klar, man kann jetzt auch sagen, ja, aber wir füttern ja auch ein Leben lang.
Ja, aber weil es funktioniert.
Genau.
Ja, also ich glaube, der Ansatz ist, wir füttern ein Leben lang, ja, das ist die Konsequenz. Aber egal, wo wir stehen, unter welcher Ablenkung, funktionieren diese Signale. Und wenn ich jetzt das Ganze über ein Kommando, und wir unterstellen jetzt mal der Begrifflichkeit Kommando ein negativ verstärkendes Training oder ein Training, was auf Strafe basiert, dann funktioniert es ja eben nicht. Also dieser Druck, diese Konsequenz, die wird ja trotzdem ein Leben lang stattfinden, so wie wir ein Leben lang füttern. Aber die Signale funktionieren halt nicht zuverlässig in dem Moment, wo der Hund zu weit weg ist. Und zum Beispiel, wie ich damals gesagt hatte, in einer früheren Folge diesen Hasenkadaver da gefunden hat. Wenn ich da zu weit wegstehe, wird der Hund sagen, komm mal ran. Mal gucken, wer schneller ist.
Ja, und was ja nur dazu kommt, auch wenn jetzt ich mein Leben lang füttern muss, so wie ein anderer sagt, er hat keinen Bock auf irgendwie immer füttern, er sagt dann lieber, gscht. Also ich möchte es nicht, weil das einfach ja in meinem Kopf, was macht es denn mit Orm?
Ja.
Und da haben wir ja schon so oft drüber gesprochen, was macht's denn mit Orm, wenn du den Fokus, wenn du immer nur auf Dinge reagierst, die nicht gut sind? Ja.
Ja. Habe auch einen Magic Moment tatsächlich zu diesem Thema. Ich habe letztens eine Gefängnisdoku geguckt über Schwerstkriminelle. Und da war auch dieser Umgangston wirklich sehr, 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 sehr rau. Also diese Kommunikation hat an sich nur über Kommandos stattgefunden. Also Hände weg, umdrehen, zur Tür gehen. Und hätte man jetzt hier nett drum gebeten, die Hände nach vorne zu nehmen, sich umzudrehen und bitte mal zur Tür zu gehen, hätte man vielleicht auch das gleiche Verhalten ausgelöst irgendwo. Aber diese zwischenmenschliche Info wäre eine andere gewesen. Kommando Hände vor ist halt alternativlos, es ist nicht verhandelbar. Hingegen würden Sie bitte mal die Hände nach vorne nehmen, natürlich eine ganz andere Info zwischen den Zeilen enthält. Und zum anderen demonstriert aber so ein Kommando auch ein gewisses Machtgefüge. Also es ist ja gar nicht gewollt, dass man auf Augenhöhe dort kommuniziert, sondern man möchte ein gewisses Machtgefüge demonstrieren. Deswegen kommuniziert man so.
Ja.
Und da habe ich tatsächlich lange drüber nachgedacht, weil es eben einen Unterschied macht, wie man was sagt und dass das eben auch im Umgang mit unseren Hunden was anderes macht und eben dort auch mit diesen Kommandos und Signalen nichts anderes ist als diese Sache, die ich gerade erklärt habe, weil es auf dasselbe abzielt, auf eine Demonstration eines Machtgefüges. Und weil unsere Hunde eben nicht konkret unsere Worte verstehen, aber weil wir uns mit den Worten verändern, die wir sagen, finde ich es tatsächlich spannend, weil man könnte ja jetzt zum Beispiel auch sagen, nett sagen, sitz mal jetzt, du kleine doofe Töle, sonst bringe ich dich ins Tierheim. Dann würde der Hund wahrscheinlich auch schwanzwedelnd vor mir stehen, weil der die Begrifflichkeit natürlich in Bedeutung nicht versteht. Aber wenn ich so spreche, wie ich spreche, wie ich es gerade gemacht habe, oh, du kleine süße Töle, macht das ja was mit dir. Du hast ein Lächeln auf dem Gesicht, du hast eine ganz andere Körperhaltung und so weiter. Und das verstehen die ja dann schon sehr gut. Von daher fand ich das nochmal so sehr einprägsam oder spannend zu sehen, was einfach so eine Kommunikation auch mit einem selbst macht, mit seiner eigenen Körperhaltung, mit seiner eigenen Erwartung, mit seiner eigenen Einstellung. Und ja.
Also ich glaube jetzt gerade in Bezug auf irgendwie Gefängnis, dann hat es ja schon was damit zum Tor, dass ein Kommando, also ja, ich will nicht, dass der drüber diskutiert und vielleicht interessiert es mich ja gar nicht, ob er jetzt seine Hände da hinnehmen will oder nicht. Es ist, genau. Es ist so, wie es ist. Und es ist halt dieses Machtgefüge.
Mhm.
Aber was mir dein Magic Moment sagt, ist, ich will ja nicht mit meinem Hund sprechen wie mit einem Häftling.
Ja, ja. Und da gab es auch mal so ein Experiment, ich weiß gar nicht, wie das hieß und ob du das kennst. Da hat man, war das aus einem Spiel heraus? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Da hat man ganz normale Zivilleute sozusagen in ein Gefängnis gepackt und hat die in zwei Gruppen eingeteilt. Und die eine Gruppe waren sozusagen die Insassen und die anderen waren die Wärter. Und innerhalb kürzester Zeit ist dort wirklich so eine realistische Situation. Kennst du dieses Experiment?
Ich google es gerade.
So ein krasses Machtgefüge entstanden, obwohl die ja alle mit derselben Grundlage da reingegangen sind. Also es waren sozusagen alles ganz normale, nicht straffällig gewordene Menschen, die in diesem Gefängnis waren. Aber alleine durch dieses Rollenspiel, ja, ist da eben so eine Hierarchie entstanden, die dann eben auch nicht mehr wirklich nett oder gesund für alle Beteiligten war.
Ja, also wenn du das meinst, dann geht es um das Stanford Prison Experiment. Ja. 24 männliche Studenten wurden in einem simulierten Gefängnis entweder als Wärter oder Gefangene eingeteilt. Die Wärter entwickelten schnell sadistische Tendenzen und die Gefangenen zeigten psychische Zusammenbrüche. Das Experiment sollte 2 Wochen dauern, wurde aber nach 6 Tagen abgebrochen, weil es außer Kontrolle geriet.
Krass, ne?
Ein echtes Experiment mit Häftlingen in diesem Stil hat es nicht gegeben, weil das wäre ethisch nicht vertretbar gewesen.
Mhm, genau.
Oh, warte mal. Ah doch, das war's. Okay, Stolperfalle.
Eine super häufige Stolperfalle, die mir im Training begegnet, ist, dass Menschen ihrem Hund Kommandos geben, indem sie ein Signal laut und hart aussprechen, weil sie eben der Meinung sind, der braucht das manchmal, der hört sonst nicht. Ich gebe dann immer mit einem Lächeln zu bedenken, dass der Hund nicht schwerhörig ist, denn nur weil wir etwas energischer und lauter sagen, wird dem Hund nicht plötzlich einfallen, was wir von ihm erwarten. Ob unser Hund eine Erwartung erfüllen kann, ist allein vom Training abhängig. Geben wir Signale mit Nachdruck als Kommando, führt das oft dazu, dass wir unsere Hunde ängstigen, völlig unnötig stressen und sie dadurch erst recht nicht unseren Erwartungen nachkommen. nachkommen können. Der Hund kann das geforderte Verhalten also trotzdem nicht oder nicht ausdauernd zeigen. Das wiederum führt oft dazu, dass das Kommando erneut mit noch mehr Druck gegeben wird. Ein ewiger Teufelskreis. Wie umgehen wir diese Stolperfalle nun am besten?
Alles, was unser Hund zuverlässig können soll, müssen wir ihm vorher beibringen, egal ob ruhiges Bleiben oder entspanntes Laufen an der Leine. Ohne Training klappt es nicht von allein. Unser Hund muss erst verstehen, was wir von ihm wollen, bevor er es sicher sorgen kann. Wenn wir zum Beispiel das Bleiben nur im heimischen Garten üben, aber nie an andere Orte mit mehr Ablenkung, dann kann unser Hund das draußen halt nicht zuverlässig umsetzen. Das hat nichts damit zum Tor, dass er nicht hört oder der nicht mag oder der mich austesten will. Er hat einfach nie die Chance gehabt, es unter diese Bedingungen zu lernen. Die Lösung ist, das Bleiben schrittweise in verschiedene Umgebungen üben, damit unser Hund versteht, Bleiben gilt immer, egal wo. Falls wir uns dann doch mal in einer ungewohnten Situation wiederfinden und unser Hund das gewünschte Verhalten nicht sorgen kann, müssen wir es ihm leichter machen. Beim Bleiben heißt es zum Beispiel, dass wir uns weniger weit entfernen, die Ablenkung reduzieren oder den Hund weiter weg von ablenkende Reize platzieren. So kann er Schritt für Schritt lernen, was wir von ihm erwarten, ohne ihn zu überfordern. Weil Bleiben heißt Warten, perspektivisch ja auch alleine. Und deshalb ist es gerade beim Warten super wichtig, dass sie das nicht als was Ungutes empfinden, sich unsicher fühlen in der Situation, sondern gut und gern warten, also bleiben. Uns hat Steffen via Instagram erreicht und schreibt: Hallo Nadine und Katharina. Erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast. Voll gerne. Ich nehme jedes Mal so viel mit. Ich habe eine Frage zur letzten Folge. Ich höre immer wieder, dass man die richtige Belohnung für seinen Hund finden muss. Aber wie mache ich das genau? Gibt es einen Test oder eine Methode, um herauszufinden, was meinen Hund wirklich motiviert? Liebe Grüße, Steffen. Coole Frage.
Ja, Belohnungen sind tatsächlich sehr individuell. Also wenn wir unseren Hund gut kennen, wissen wir ja meistens, wofür sein Hundeherz am lautesten schlägt und können Belohnungen gut planen. Kennen wir unseren Hund jetzt aber vielleicht noch nicht so gut, weil er vielleicht neu eingezogen ist oder wir einen Pflegehund trainieren oder wir uns vielleicht im Tierheim nützlich machen wollen, dann ist es natürlich wichtig herauszufinden, welche Belohnung der Hund jetzt eigentlich cool findet. Für mich sind immer drei große Punkte in diesem Zusammenhang wichtig. Punkt 1 ist der Hund Spiel- und oder Futterbegeistert? Hier kann man zum Beispiel einen Präferenztest machen, indem man dem Hund zeitgleich sowohl eine Futterbelohnung als auch eine Spielbelohnung anbietet und beobachtet einfach, wofür sich der Hund entscheidet. Man kann das Ganze auch in verschiedenen Situationen machen und auch mal wiederholen, dass man einen Referenzwert hat. Natürlich ist das Ganze jetzt auch wieder abhängig von, welches Futter habe ich, wie habe ich das angereicht, wo habe ich das angeboten, welches Spielzeug habe ich dabei, wieder, wie habe ich das angereicht, wo habe ich das angeboten, wie geht's meinem Hund, ist der Test also überhaupt repräsentativ, in welcher Situation und so weiter. Also es ist alles nicht in Stein gemeißelt, aber als ganz großen Richtwert kann man schon mal so einen Präferenztest machen, um zu gucken, findet er das cool, wenn ich einen Ball werfe, oder findet er das einfach besser, wenn eine Leberwursttube ausgepackt wird. Punkt 2 ist für mich immer, wie hochwertig möchte ich belohnen? Das heißt, wie teuer aus verhaltensökonomischer Sicht ist dieses Verhalten, was ich verstärken möchte? Also ein Rückruf zum Beispiel ist ja ein sehr teures Verhalten, weil es dem Hund einfach viel abverlangt, viel Ressourcen kostet, viel Impulskontrolle kostet und so weiter. Und auch körperliche Anstrengungen ja dahinter stehen. Anders als zum Beispiel einen Sitz vor mir, ohne jetzt eine größere Ablenkung zum Beispiel. Das ist ein billiges Verhalten. Und so würde ich natürlich auch dann verhaltensökonomisch das anders bewerten und den Rückruf in jedem Falle viel massiver verstärken, damit einfach der Nutzen hier mit den Kosten vom Hund ungefähr übereingeht. Punkt 3, wie hoch ist das Erregungslevel des Hundes durch diese Belohnung? Also vielleicht ist eine Belohnung sehr hochwertig für den Hund, dennoch würde ich mich nicht für diese Belohnung entscheiden, weil das Erregungslevel meines Hundes dadurch zu hoch wäre. Ich könnte zum Beispiel Cleo für jedes Verhalten super mit einem geworfenen Ball verstärken, aber die Erregungslage am geworfenen Ball würde dazu führen, dass ich sämtliche Verhalten damit verknüpfen würde, also mit dieser hohen Erregungslage. Bei einem hochbewegten Kehrtsignal zum Beispiel ist das für mich jetzt nicht das Problem, weil viel Bewegung dabei ist. Im Medical Training jetzt aber zum Beispiel, wo es mehr ums Stillhalten geht, ums sichere Bleiben, ist eine hohe Erregungslage natürlich sehr ungünstig.
welche Punkte wir noch bedenken sollten, wenn es ums Thema Belohnung geht, ist zum Beispiel der Futterpunkt. Wo bekommt denn der Hund seine Belohnung? Also beispielsweise, wenn er belohnt werden soll für sich ins Platz legen, dann ist es natürlich schlau, wir geben den Keks so, als dass der Hund nicht wieder aufstehen muss. Wenn wir sagen, jawohl, soll im Platz liegen bleiben. Rückruf, wenn ich möchte, dass der Hund schnell auf mich zugesaust kommt, dann macht es natürlich Sinn, dass ich den Ball hinter mich werfe, damit er im Vollkaracho auf mich zugeschossen kommt, als wenn ich den Ball jetzt auf ihm zuwerf. Möcht ihr mit meiner Belohnung eine besondere Verknüpfung herstellen, dass ich sage, es gibt immer nur dieses eine spezielle Futter für diese eine spezielle Situation, bei beispielsweise dem Begegnungstraining, wenn es um die Gegenkonditionierung geht. Dann ist es nur wichtig, dass man sich über die Eigenschaften von der Belohnung Gedanken macht. Bei die Suchhunde beispielsweise, da ist es wichtig, dass es feuchtes Futter ist, damit die Schleimhäute nicht austrocknen. Und dann ist es nur wichtig, dass man die Bedürfnisse, die mit der Belohnung einhergehen, also welches Bedürfnis soll mit dieser Belohnung befriedigt werden? Beispielsweise, wir rufen den Hund ab, er hat einen Hasen gesehen, der über die Straße flitscht, über den Feldweg, und wir rufen ihn ab, der Hund kommt zu uns, dann ist der ja oft einfach in dieser Erregungslage so hoch, dass er jetzt diesen Keks, also nein danke, den kann er ja doch gar nicht nehmen, sondern dann wäre eben der funktionale Verstärker, was hätte der Hund denn gerne getan, was wäre sein Bedürfnis gewesen, er hätte gerne irgendwas gehetzt, also darf er als Verstärker für sein zu mir kommen, dieses Bedürfnis ausleben, indem er seinen Ball hetzen darf.
Am Ende ist und bleibt es sehr individuell und im Thema Belohnungen kann man sich tatsächlich absolut verlieren. Wenn ich mit Cleo komplexe Verhalten zum Beispiel aufbaue oder einfach viele Wiederholungen machen muss oder machen möchte, wie zum Beispiel Medical Training, dann ist es für mich immer wichtig, dass die Belohnungen zum Beispiel sehr klein sind und gut zu handhaben. Also, dass ich sozusagen viele greifen kann und einfach ununterbrochen füttern kann, weil ich einfach viele schnelle kleine Wiederholungen habe. Das ist dann zum Beispiel eine Sache. Oder die, dass die nicht so krümeln zum Beispiel. Wenn ich jetzt, sagen wir mal für ein Beispiel, eine Farbunterscheidung zum Beispiel mache oder eine Gegenstandsunterscheidung oder was auch immer. Und ich habe jetzt was krümelt, dann muss ich ja ständig wieder diese ganzen Krümel wegkehren, weil der Hund sozusagen dann ständig irgendwie von diesen Krümeln abgelenkt ist. Also auch diese Konsistenzen entscheide ich mich dann immer, was ist für dieses Training jetzt gerade zielführend und was würde es eher behindern. Genau, also wie gesagt, es ist ein super weites Feld.
Wenn ihr auch eine Frage habt, die wir euch beantworten dürfen, dann schreibt uns total gern an post@verklickern-podcast.de oder als DM an unseren Insta-Account. Diese Woche haben wir wieder ein spannendes Selbstexperiment für dich. Deine Aufgabe? Integriere in deinen Alltag mehr Verhaltensangebote anstatt Kommandos, sowohl bei Menschen als auch bei deinem Hund. Statt zu sagen, gib mir die Tasse, könntest du sagen, kannst du mir bitte die Tasse geben? Beobachte, wie sich die Kommunikation und die Reaktion deiner Mitmenschen und deines Hundes verändern.
Haben wir schon im Kindergarten gelernt eigentlich, ne?
Ja. Advanced Level ist dann, gib mir mal die Fernbedienung. Welchen also, Verstärker braucht's?
Teile wie immer gerne deine Erkenntnisse mit uns, nutze dafür den Hashtag Verklickern ausprobiert oder schreibe uns deine Erkenntnisse als Kommentar unter unseren Episodenpost.
In unserer nächsten Hundefolge übernächsten Freitag sprechen wir über das Thema Urlaub mit Hund. Wir verraten euch Tipps und Tricks, wie ihr den Urlaub mit eurem Vierbeiner wirklich entspannt genießen könnt.
Und wollt ihr uns schon eher wieder hören, dann laden wir euch zu einer neuen spannenden Pferde-Podcast-Folge gleich nächsten Freitag ein. Wir sprechen über sinnvolle Trainingsvoraussetzungen und wie es uns gelingt, ein optimales Setting zu schaffen, in dem wir erfolgreich und effektiv mit unserem Pferd trainieren können. Bis dahin wünschen wir euch eine ganz tolle Zeit mit eurem Vierbeiner. Macht's gut!
Bis dann!
Das war Pferdklickern. Der Podcast über positives Training mit Katharina Deisenberger und Nadine Keune. Werde jetzt Teil der Community und folge Verklickern auf Instagram.